Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Heute nun sind wir wieder auf Sendung mit der 10-teiligen Lesung aus dem Ramayana, deren 3. Folge jetzt ausgestrahlt wird. Bevor Malte Friedrich aus dem Ramayana liest, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Liebe und Dankbarkeit zu Füßen. Auf eine Frage von Professor Anil Kumar bezüglich des weisen Vishwamitra antwortete Swami:
Rama und Lakshmana folgten dem weisen Vishwamitra. Sie lernten das Bogenschießen von ihm und töteten Dämonen wie Kara und Dushana, die die vedischen Rituale im Wald behinderten und entweihten. Dadurch wurde Vishwamitra ein Instrument, das der Welt den großen Heldenmut und das große Können von Rama und Lakshmana demonstrierte. Vishwamitra lehrte Rama auch das größte heilige Mantra, das Gayatri. Er war ebenso verantwortlich für die göttliche Vermählung von Sita und Rama, die im Grunde eine Vereinigung von Prakriti, Materie, und Purusha, Energie, das absolute Eine, war.
Sie können dieses Zitat nachlesen im Heart to Heart unter der Rubrik Conversation with Sai Satyopanishad Teil 2 in der März-Ausgabe. Hier nun der bisherige Handlungsverlauf. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die 4 Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Wir erlebten das Heranwachsen der Prinzen und ihre Ausbildung beim Meister. In einem brillanten und lehrreichen Dialog zwischen König Dasharatha und dem weisen Vishwamitra wurde die erste Bewährungsprobe Ramas vorbereitet. Aufgrund der familiären Bindung geriet der König in Gefahr, sein Wort zu brechen und seine Dynastie ins Unglück zu stürzen. Rama deckte die Ursachen für Dasharathas Probleme auf und sagte: Deine Zuneigung hat dich blind gemacht und mit Unwissenheit geschlagen. Er belehrte ihn, ohne den Respekt vor seinem Vater zu vergessen, und wies ihm den rechten Weg. Im jetzt folgenden dritten Teil erfahren Sie, wie Rama und Lakshmana den Opferritus des weisen Vishwamitra vor den Angriffen von Dämonen schützen. Sie hören von dem Besuch der drei in der Stadt Mithila, wo ein Opferfest stattfindet. Dort herrscht König Janaka, der einen göttlichen Bogen, ein Geschenk Shivas, besitzt. Beim Versuch, diesen Bogen zu heben, zu spannen oder einen Pfeil aufzulegen, sind bereits unzählige Könige, Prinzen und andere Helden gescheitert. Der Preis für das Gelingen ist Sita, Janakas Tochter.
Der Tag brach an. Vishwamitra legte das einleitende Gelübde ab und der Yagna begann. Wie Skanda und Vishaka Wache standen für die Götter, so standen die beiden Brüder Rama und Lakshmana fest entschlossen, allem zu begegnen, was in den dem Opfer angemessenen Ablauf sich einzumischen drohte. Da es sich jetzt nicht gehörte, Vishwamitra anzusprechen, der mit der heiligen Zeremonie beschäftigt war, verständigte Rama sich mit den anderen Teilnehmern durch Zeichen, um von ihnen zu erfahren, wann und aus welcher Richtung die dämonische Horde zu erwarten sein könnte. Sie konnten nur antworten: »Es ist nicht möglich zu sagen, wann und woher. Die Dämonen haben keinen festen Zeitplan. Jeden Moment können sie auf uns herabstürzen. Wer kann die Zeit ihres Angriffs voraussagen?« Die Einsiedler sprachen zu Rama über die Dämonen, jeder nach seiner Einschätzung von deren Charakter und Gewohnheiten. Rama war erfreut über ihre Antworten. Er entschied, dass es weise sei, stets wachsam und bereit zu sein, die dämonischen Kräfte zurückzuschlagen, die versuchen würden, die heiligen Kulte der Einsiedler zu vereiteln. Er rief auch seinen Bruder zur Wachsamkeit auf. Sie beobachteten die vier Himmelsrichtungen sehr aufmerksam und achteten auf den geringsten Laut, der das Herannahen einer Gefahr anzeigen könnte. Als die Asketen ihren Mut und ihre Ernsthaftigkeit sahen, stiegen ungeheure Freude und Verwunderung in ihnen auf, denn die beiden waren von zartem Alter und lieblichem Aussehen, kaum dem Alter der Knabenstreiche entwachsen. 5 Tage und Nächte hielten die Brüder ununterbrochen Wache an dem heiligen Ort und der Einsiedelei ohne einen Augenblick des Schlafes oder der Ruhe. Auch der 6. Tag begann in gleicher Weise. Vishwamitra war mit dem Yajna beschäftigt, vertieft in die Genauigkeit im rituellen Ablauf eines jeden Punktes der Zeremonie. Die Ritvichs, Vortragende der Hymnen, und andere Teilnehmer waren mit ihren Aufgaben beschäftigt, nämlich dem Sprechen der Mantren, dem Opfern und wiederum dem Sprechen der Mantren. Plötzlich wurden sie durch ein donnerartiges Getöse überrascht, das vom Himmel herabkam, als wenn das Firmament selber in Stücke zerbersten wollte. Feuer stieg auf aus allem, was auf dem Opferaltar lag. Aus dem Kuschagras, den Bechern und Tellern, den heiligen Gefäßen, die rituelle Gegenstände enthielten, den trockenen Stäben, die für das heilige Yajna-Feuer vorgesehen waren, den Blumen, dem Safran und anderen glückbringenden Dingen, die zusammengetragen worden waren, um den Göttern zu dienen. Die Flammen erhoben sich von allen Seiten. Sehr bald war der Himmel von dunklen, furchterregenden Wolken überzogen und der helle Tag wurde zur pechschwarzen Nacht. Mysteriöse, üble Gerüche strömten schnell zu dem Platz, auf dem der Yajna vollzogen wurde. Die unheilvollen Wolken begannen, Blut zu regnen, und die Tropfen wurden, wenn sie fielen, von den züngelnden Flammen, die aufstiegen, sie zu empfangen, willkommen geheißen. Rama und Lakshmana suchten die feindlichen Dämonen mitten in der Erscheinung der Trugbilder von Grausamkeit und Hass ausfindig zu machen. Rama erkannte durch seinen göttlichen Weitblick, wo die führenden Ungeheuer Maricha und Subahu waren, und er entsandte einen geraden Pfeil in diese Richtung. Er traf die Brust von Maricha und beendete dadurch jedes weitere Unheil. Als nächstes schoss er seine Feuerwaffe auf Subahu, so dass er in das Herz von Subahu traf. Rama begriff, dass, wenn ihre Körper auf das heilige Gebiet der Einsiedelei fielen, diese befleckt werden würde. Um diese sündhafte Berührung zu vermeiden, trugen deshalb Ramas Pfeile die verderbten Körper hunderte von Meilen weg und warfen sie in den Ozean. Maricha und Subahu schrien auf, stöhnten in unerträglicher Qual und kämpften verzweifelt inmitten der Wellen. Aber sie starben nicht. Die anderen Führer der Dämonenhorden flohen in Todesangst bis hinter den Horizont. Lakshmana sagte, es sei nicht ratsam, irgendwelche Dämonen überleben zu lassen, wie feige sie auch erscheinen mochten, denn sie würden bald zu ihren üblen Tätigkeiten zurückkehren. So veranlasste er Rama, die ganze Bande zu töten. Die Einsiedler, die diese große Heldentat beobachteten, waren vor Verwunderung erregt. Sie glaubten, dass die Brüder in Wirklichkeit Shiva selbst in seiner schreckenerregenden, segenbringenden Gestalt seien. Sie verbeugten sich ehrfürchtig vor ihnen, aber nur im Geiste, denn sie waren zu jung, um ihre Huldigung anzunehmen. Der Wald kleidete sich innerhalb eines Augenblicks in strahlenden Glanz und Freude. Inmitten all dieser Verwirrung setzte Vishwamitra ruhig und ohne Unterbrechung seine Meditation über die Gottheiten und die Rezitation der heiligen Hymnen fort, die für den Yajna vorgeschrieben waren. Er machte weder mit dem Körper noch mit dem Geist auch nur die kleinste Bewegung, so tief war seine Konzentration. Das Abschiedsopfer im heiligen Feuer wurde mit Korrektheit und in Dankbarkeit ausgeführt. Dann kam Vishwamitra lächelnd auf Rama und Lakshmana zu. O lobenswerte Helden, ihr brachtet meinem Gelübde den Sieg. Durch euch habe ich den Wunsch meines Lebens erreicht. Der Name dieses Ashrams war gerechtfertigt. Er ist wirklich die Einsiedelei der Vollendung geworden, sagte er. Der Weise vergoss Tränen der Freude. Er liebkoste und herzte die Jungen. Die Hände auf Ramas und Lakshmanas Schultern gelegt, schritt er zur Einsiedelei. Dort ließ er sie teilhaben an den heiligen Gaben, die dem Opferfeuer übergeben worden waren. Er bat sie, sich zurückzuziehen, ein bisschen zu ruhen und sich zu erfrischen. Obwohl die Erfüllung des Zwecks, für den sie hierher gebracht worden waren, selbst die allerwirksamste Erholung für ihre Glieder und ihren Geist war, fühlten sie doch, es sei ungeziemend, den Befehl des Meisters nicht zu folgen, und so zogen sie sich zurück und schliefen lange und tief. Der Meister selbst begab sich zu einer anderen strohgedeckten Hütte, um ihnen einen ungestörten Schlaf zu sichern. Er wies auch einige Männer an, aufzupassen, dass niemand unabsichtlich Lärm machte, der sie aufwecken könnte. Während die Brüder schliefen, frohlockte Vishwamitra über den erfolgreichen Abschluss des Yajna und die göttliche Tapferkeit von Rama und Lakshmana. Die Knaben wachten auf, und nachdem sie sich Gesicht, Hände und Füße gewaschen hatten, traten sie zur Tür hinaus, wo sie die Jungen der Einsiedlerfamilie Wache halten sahen, damit ihr Schlaf nicht gestört würde. Es wurde ihnen berichtet, dass der Meister sich mit den Asketen in einer anderen Hütte unterhalte. So begaben sie sich dorthin und fielen dem Weisen zu Füßen. Nachdem sie sich wieder erhoben hatten, stellten sie sich mit gekreuzten Armen hin und sagten: »Großer Lehrer, wenn wir, deine Diener, noch irgendeine andere Aufgabe erfüllen sollen, bitte lass es uns wissen, wir werden sie gerne ausführen.« Da stand ein Asket der Gruppe auf und wandte sich mit folgenden Worten an sie: »Mit der Vernichtung der Dämonen ist alles geschehen, was zu tun war. Was gibt es sonst, was getan werden sollte? Der Wunsch des Meisters, den er seit Jahren hegte, ist erfüllt. Nichts Höheres als das kann es geben. Ihr beiden seid die Verkörperungen von Shiva-Shakti. So jedenfalls erscheint ihr vor unseren Augen. Ihr seid keine gewöhnlichen Sterblichen. Es ist unser gutes Schicksal, das uns die Chance gegeben hat, euch zu begegnen. Unsere Dankbarkeit kennt keine Grenzen.« Darauf berührten die Einwohner der Einsiedelei die Füße von Rama und Lakshmana. Ein junger Schüler kam mit einem Bündel Palmblattschriften hereingerannt und legte sie in die Hände von Vishwamitra. Er wendete einige Blätter um und gab sie dem ehrwürdigen alten Einsiedler, der an seiner Seite saß. Der Meister bat den alten Mann, laut vorzulesen, so dass alle hören konnten. Er las, dass König Janaka von Mithila beschlossen habe, einen berühmten Yajna abzuhalten, der das höchste Wesen der Rechtschaffenheit in all seiner Herrlichkeit zum Ausdruck bringen sollte, und dass er Vishwamitra bitte, ihm durch seine wohlwollende Anwesenheit und die seiner Schüler Freude zu bereiten. Als sie das hörten, riefen alle aus: »Subham, Subham, möge es in Erfüllung gehen!« Vishwamitra sagte: »Söhne, jetzt, da wir frei von Furcht vor dämonischen Banden durch die Wälder reisen können, habe ich entschlossen, mit allen Einwohnern des Ashrams auf die Reise nach Mithila zu gehen, und zwar schon morgen.« Als er das hörte, sagte Rama: »Meister, das ist wirklich ein Anlass zur Freude. Da es nichts mehr gibt, wofür du uns brauchst, werden wir nach Ayodhya zurückkehren, wenn du es gestattest. Bitte erlaube uns zu gehen.« Darauf entgegnete Vishwamitra: »Ich habe Dasharatha für einige weitere Dinge mein Wort gegeben. Auch diese Zusagen muss ich halten. Ich habe ihm versprochen, dass ich selbst euch zu ihm zurückbringen werde, und so könnt ihr nicht ohne mich heimreisen. Ein einzigartiger Yajna findet in der Stadt Mithila statt. Es ist nicht genug Zeit für mich, euch nach Ayodhya zu bringen und dann noch Mithila an dem Tage zu erreichen, an dem der Yajna beginnt. Wenn ihr zwei mich nach Mithila begleitet, könnt ihr Zeugen des Yajna sein und euch mit mir von dort aus nach Ayodhya begeben. Als Rama diese Worte hörte, die keine Spur des Zögerns oder Zauderns verrieten, antwortete auch er entschieden, ohne das Für und Wider abzuwägen. »Meister, da mein oberstes Gelübde gehorsam den Befehlen meines Vaters gegenüber ist, muss ich dir eine Bitte vortragen.« Vishwamitra fragte, »Komm, sage mir, was ist das für eine Bitte?« Rama antwortete, »Mein Vater wies mich an, den Yajna Vishwamitras vor Besudelungen und Schändung zu beschützen und den großen Weisen glücklich zu machen. Er bat uns, siegreich zurückzukehren. Er hat uns nicht angewiesen, an anderen Orten Yajnas beizuwohnen. Sollte ich nicht für die Weiterreise nach Mithila eine eigene Erlaubnis von meinem Vater einholen?« Darauf entgegnete Vishwamitra, »Rama, Dasharatha hat nicht nur das gesagt. Nein, er sagte, geh und gehorche dem Weisen in allem, was er zu tun befiehlt. Weiche von seinem Befehl auch nicht um eine Haaresbreite ab. Mir befahl er, Meister, du musst die volle Verantwortung für meine Kinder übernehmen. Du selbst musst sie zu mir zurückbringen. Du hast gehört, was er sagte, als wir Ayodhya verließen. So folge jetzt meinem Wort. Komm mit mir nach Mithila, und von dort werden wir nach Ayodhya gehen, ich und ihr beide und alle meine Schüler.« Rama erkannte die Wahrheit, die in diesem Plan lag, und nickte zustimmend und sagte, »Wir werden tun, was du verlangst.« Es wurde die Anweisung gegeben, dass jedermann vor Tagesanbruch bereit sein müsse für die Reise nach Mithila. Vishwamitra stand frühzeitig auf und führte die Jungen zum Fluss, damit sie die Waschungen vollziehen konnten. Er war begeistert über die Gelegenheit, ihnen von der Not zu erzählen, in die er durch die Dämonen geraten war, so oft er in der Vergangenheit versucht hatte, Yajnas zu zelebrieren. Er berichtete ihnen, wie alle seine Gegenmaßnahmen ihr Ziel verfehlt hatten. Er drückte seine Dankbarkeit für die Vernichtung der Dämonen aus, wodurch der Einsiedelei wie auch den umliegenden Regionen Sicherheit gegeben worden war. Er beschrieb, wie die Menschen jetzt glücklich und von Furcht befreit waren und wahren Frieden und Freude hatten. Der Platz war angenehm, ruhig und still. Der weise Vishwamitra saß auf weichem Sand und berichtete den beiden Brüdern, die er nahe an sich herangezogen hatte, über besondere Merkmale und über die Bedeutung des Yajna, den der Herrscher Janaka ausführen wollte. Während der Schilderung kam er auf einen kostbaren Bogen zu sprechen, den Janaka in seinem Besitz hatte. Einen Bogen, der eine einzigartige Kraft besaß und in seltenem besonderen Glanz erstrahlte. Er erklärte, dass sie nicht versäumen dürften, ihn zu sehen. Darauf fragte Rama, wie der Bogen zu Janaka hatte gelangen können, und Vishwamitra antwortete, »Höre, Sohn. Vor vielen Jahren zelebrierte der König von Mithila namens Devarata einen großen Yajna, dessengleichen kein Sterblicher zu vollziehen wagen konnte. Einen Yajna, der unermesslichen spirituellen Segen verleihen konnte und die Götter so hoch erfreute, dass sie ihm als Zeichen der Anerkennung diesen göttlichen Bogen gaben. Es ist der Bogen Shivas. Er wird von Janaka jeden Tag mit gebührenden Riten verehrt. Janaka opfert ihm zu Ehren Blumen und Sandelpaste und schwenkt eine Kampferflamme und Weihrauch. In ehrfurchtsvoller Huldigung bringt er der göttlichen Gegenwart in dem Bogen Esswaren und Früchte dar. Der Bogen ist so voller göttlicher Kraft, dass niemand ihn hochheben und spannen kann, sei er Gott, Dämon, Engel oder Geist. Viele Prinzen, die versuchten, ihn zu spannen, haben eine schmachvolle Enttäuschung erlebt. Rama, ihr seid wirkliche Helden. Ihr könnt die Prüfung bestehen. Während dieses bevorstehenden Yajnas wird der Bogen höchstwahrscheinlich gezeigt werden. Das ist mit Sicherheit eine gute Gelegenheit. Vishwamitra fuhr fort, die wundervolle Macht des Bogens zu beschreiben. Lakshmana ließ seinen Blick wandern, als ob er die Richtung suchte, in der Mithila lag. Und Rama sagte begeistert, »Gewiss, wir müssen ihn sehen. Wir werden morgen mit dir kommen.« Vishwamitra war sehr erfreut, dies zu hören. Die Nacht brach an, und alle erhoben sich und gingen in Richtung des Sita-Ashrama. Vishwamitra rief die Einwohner des Ashrams zusammen und befahl, dass sie zur Stunde der Morgendämmerung für die Abreise nach Mithila bereit sein sollten. Gegen Abend näherten sie sich einer Stadt. Der Weise wies aus einiger Entfernung auf die Stadt hin und sagte, »Das, diese riesige Ansammlung prächtiger Gebäude, ist Mithila.« Da sprangen die Brüder wie auch die Schüler des Weisen vor Freude in die Luft. Sie konnten ihre Begeisterung kaum bändigen. Von da an gingen sie schneller. Vergessen war die körperliche Erschöpfung, und bald erreichten sie das Haupttor der Stadt. Wohin sie sich auch wandten, überall sahen sie Asketen und Brahmanen, die mit dem Singen der Veden beschäftigt waren. Sie sahen viele Häuser, in denen Opferfeuer mit rituellen Gaben genährt wurden. Unter jedem Baum saßen im Schatten Gruppen von Menschen um die Ochsenkarren herum, mit denen sie vom Lande angereist waren. An jedem Fleckchen versammelten sich Männer und Frauen, alt und jung, mit Kindern, Angehörige aller Kasten und Berufe, Personen aller Lebensstufen. Es war, als wenn man in einem Strom der Freude schwämme. Die Stadt war voller geschäftiger Leute, die sich kreuz und quer auf allen Straßen bewegten. Der Weise und seine Begleiter erreichten die Uferbefestigung eines Teiches, die vergleichsweise wenig bevölkert war. Sie mussten entscheiden, wo sie bleiben wollten, und sie waren noch nicht ganz sicher, wo. Die Zeit für die Abendwaschungen rückte heran, und so ließen sie ihre Habseligkeiten am Ufer, nahmen ihr Bad und vollzogen die vorgeschriebenen Andachten. Da das Opferfest unmittelbar bevorstand, mischten sich Höflinge und Krieger vom Palast unter die Mönche, die jede Stunde ankamen und versuchten, ihre Namen ausfindig zu machen, die Gurus und die Einsiedeleien, zu denen sie gehörten, ihren spirituellen Rang und ob sie eigens zu dieser Gelegenheit eingeladen worden waren. König Janaka bestand darauf, über all das umgehend in Kenntnis gesetzt zu werden. Mittlerweile hatte Vishwamitra seine Waschungen und Riten beendet. Er saß zusammen mit seinen Schülern und den Brüdern, die wie ein Zwillingsgestirn erschienen, das vom Himmel auf die Erde gefallen war, am Rande des Teiches. Er beschrieb ihnen die Herrlichkeit von Mithila. Da näherte sich ihnen ein Kurier vom Hofe sehr höflich und fragte, »Meister, bitte sage mir, wer du bist. Wo kommst du her? Wir sind Boten des Königs. Wir gehorchen nur seinen Befehlen und tun unsere Pflicht. Wenn du uns deinen Namen sagst, können wir dem König deine Ankunft melden.« Als der Bote geradewegs zum Palast eilte und König Janaka berichtete, dass der Weise Vishwamitra angekommen sei, begann Janaka, für den Empfang des großen Weisen angemessene Vorbereitungen zu treffen und schickte die Hauptbrahmanen sowie Priester und Pandits des Hofes unter ihrem Führer Satananda zu Vishwamitra. Indem sie vedische Hymnen des Willkommens und guter Wünsche rezitierten, näherte sich die Gruppe vom Palast dem Teich. Vishwamitra erkannte, dass sie kamen, um sie zum Herrscher zu bringen. Er wies Rama und Lakshmana an, sich darauf vorzubereiten, ihn zu begleiten. Alles machte sich bereit. Satananda ehrte Vishwamitra nach echter vedischer Tradition, so wie es sich für einen großen Meister geziemt. Er fiel ihm zu Füßen. Er bot mit vedischen Formeln geweihte Erfrischungen an und verkündete mit beispielhafter Demut, dass er und die anderen im Auftrage des Königs gekommen seien, um ihm und allen, die zu ihm gehörten, das aufrichtigste Willkommen zu entbieten. Sie ließen einen Diener an dem Ort zurück, um das Gepäck hinterherzubringen, und nahmen den Weisen und die anderen mit in die Stadt, wobei eine Gruppe von Musikanten, die auf ihren Instrumenten spielten, vor ihnen herging. Kaum hatten sie die königliche Straße betreten, kam König Janaka ihnen entgegen, begleitet von Ministern und Höflingen und seinen nächsten Verwandten. Janaka warf sich vor Vishwamitra zu Boden und sagte: »Herr, heute wurde mein größter Wunsch erfüllt. Mithila hat mit deiner Ankunft einen einzigartigen Glanz bekommen.« Er erkundigte sich dann nach dem Wohlergehen des Weisen und seiner Schüler. Sein Blick fiel auf die beiden Jungen, Rama und Lakshmana. Sie blendeten ihn, als seien sie Verkörperungen des Sonnenlichts. Für einige Sekunden konnte er keine Worte finden. Er wusste einen Augenblick lang gar nicht, wo er war. Mit großer Mühe musste er sich seiner Umgebung wieder bewusst werden und fragte Vishwamitra: »Meister, wer sind diese beiden? Sie wirken auf mich wie die Zwillingsgötter, die Ashwini-Devas. Es sieht so aus, als seien sie gerade vom Himmel herabgekommen, um mir Gnade zu erweisen. Sie haben den zarten überirdischen Liebreiz dieser Götter. Oder vielleicht sind sie Sonne und Mond, die auf die Erde herabgekommen sind. Wie konnte es geschehen, dass diese jugendlichen Verkörperungen der Schönheit sich als Mitglieder der von dir geführten Gruppe auf die Reise begeben haben? Oder haben sie hier in der Nähe deine Bekanntschaft gemacht und sind mit dir gekommen?« Aus Janaka sprudelte eine Frage nach der anderen hervor, als wenn er zu sich selber redete. Er vergaß gänzlich, wo er war und was er wirklich wissen wollte. Vishwamitra begriff seine Schwierigkeiten und er konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. Er sagte: »Dies sind die Söhne des Großkönigs Dasharatha von Ayodhya. Ihre Namen sind Rama und Lakshmana. Die Tapferkeit und Geschicklichkeit dieser Jungen ist erstaunlich und wunderbar.« Der Weise wollte noch viel mehr sagen, aber er hielt es für besser, ihm erst alles über sie zu erzählen, wenn sie den Palast, in dem sie bleiben sollten, erreicht hätten. So marschierten sie zu den Quartieren, die für Vishwamitra und seine Begleitung bestimmt waren. Es war ein hübsches, kleines und neues, tempelähnliches Gebäude mitten in einem lieblichen Garten. Man hatte es geschmackvoll mit Zweigen und Girlanden geschmückt. Der Ort lag in völlig ruhiger Umgebung. Es war, als ließe der Himmel selbst Frieden von den Flügeln der Gnade in Schauern herabströmen. Das Grundstück grenzte an den königlichen Palast an. Nachdem Janaka sie hineingeführt hatte, fiel er dem Weisen wieder zu Füßen und sagte: »Deine Ankunft hat mir unermessliche Kraft gegeben und Freude bereitet. Ich bin sicher, dies gütige Geschick habe ich Verdiensten zu verdanken, die ich in vielen früheren Leben erworben habe. Ich werde jetzt gehen. Wie die Ritwitschs sagen, sind es bis zum Beginn der Feier noch 12 Tage. Bitte bleib so lange in Mithila und segne mich.« Vishwamitra versicherte ihm, dass er keine Einwände gegen seinen Vorschlag habe, und beseitigte alle Besorgnis aus Janakas Herzen. Rama und Lakshmana sahen einander an, als ob dies eine zu lange Zeit sei, um weg zu sein. Vorbereitungen wurden getroffen, damit sie die Nacht ruhig und ungestört schlafen konnten. Milch, Früchte und andere Dinge wurden für sie vom Palast geholt. »Ich werde morgen bei Tagesanbruch zu deinen Darshan kommen«, sagte Janaka, als er ging. »Es ziemt sich nicht, dich länger von deiner Ruhe abzuhalten, denn du hattest eine lange und ermüdende Reise.« Janaka kehrte mit den Pandits, Priestern und Schülern zum Palast zurück. Rama und Lakshmana sprachen untereinander über die Hingabe und die Demut des Königs und das Licht des Friedens und der Freude, das auf seinem Gesicht leuchtete. Sie setzten sich an die Seite des Meisters und nahmen von den Früchten und der Milch. Dann gingen sie, nachdem sie die Erlaubnis dazu eingeholt hatten, zur Nachtruhe in ihr Zimmer. In dieser Nacht schliefen sie gut. Als das Tageslicht sich langsam über der Stadt ausbreitete, erhob sich vor ihrer Türschwelle Musik von Pfeifen und Trommeln. Brahmanen sangen vedische Hymnen. Rama und Lakshmana standen auf, vollzogen ihr Bad und die weiteren Rituale und gingen zu Vishwamitra. Der Weise gab ihnen Milch zu trinken und sagte: »Söhne, Janaka kann jeden Augenblick hier sein. Frühstückt und haltet euch bereit.« Wie die jüngeren Schüler des Weisen gingen auch Rama und Lakshmana sogleich in ihre Zimmer und nahmen Früchte und Milch zu sich. Sie wuschen ihre Hände und fanden sich mit angemessener Ruhe bei ihrem Lehrer ein. Ehrfurchtsvoll setzten sie sich zu ihm. Mittlerweile wurde bekannt, dass König Janaka mit dem königlichen Lehrer kam, um seine Aufwartung zu machen, denn das Blasen der Muschelhörner und das Spiel der traditionellen neuen Instrumente verkündeten das Kommen des Herrschers des Reiches. Janaka trat herein mit glückverheißender Sandelholzpaste und mit Reiskörnern in seinen Händen, während Satananda und die Begleitung das heilige Haus betraten. In freudiger Dankbarkeit wusch er die Füße des Weisen. Janaka fiel wie Vishwamitra zu Füßen und stand dann neben dem hohen Sitz, der vor dem Podest für den Weisen aufgestellt worden war. So wie Vishwamitra ihn anwies, nahm Janaka seinen Platz ein. Rama und Lakshmana setzten sich auf den Teppich, der zu Rechten ihres Meisters auf dem Boden ausgelegt worden war. Janaka sagte: »Großer Weiser, nun, was sind deine Befehle? Ich bin bereit, sie anzunehmen und zu ehren. Bitte lass sie mich wissen.« Janaka faltete seine Hände zum Gebet. Da lächelte Vishwamitra und sprach: »Letzte Nacht war nicht genügend Zeit, um dir alles in Einzelheiten zu erzählen. Ich werde dir jetzt von den Prinzen erzählen, da du den Wunsch hattest, ihre Geschichte zu hören. Wenn du jetzt aber keine Muße hast, kann ich dir auch ein andermal berichten.« Janaka rief aus: »Meister, was hätte ich Wichtigeres zu tun, als die große Freude zu erfahren, mich mit dir zu unterhalten? Diese Gelegenheit kann nur der Lohn für jahrelange Genügsamkeit sein. Ich bin von Glückseligkeit erfüllt, in Erwartung dessen, was du mir über die beiden berichten wirst. Ich betrachte das als großes, großes Glück.« Vishwamitra erzählte von den Begebenheiten, die sich ereignet hatten, von seinem Erscheinen am Hofe Dasharathas an, bis zum Yajna und von der heldenhaften Weise, in der die Jungen Wache gestanden und die Versuche der Dämonen vereitelt hatten, das Ritual zu entweihen. Er beschrieb die Tapferkeit und die Geschicklichkeit der Jungen in ihrem Kampf gegen die Dämonen und pries ihre Taten. Während der Erzählung strömten Tränen der Freude und Dankbarkeit aus den Augen des Weisen, und er musste sie häufig mit dem Zipfel seines Gewandes wegwischen. Als Janaka diese Worte hörte und seine Augen die Majestät und bezaubernde Lieblichkeit der Jungen sahen, erlebte er höchstes Entzücken, das gleiche Entzücken, das er oft in Samadhi erfahren hatte. Er fühlte, dass die beiden wahrhaftige Verkörperungen der Herrlichkeit Gottes waren. Obwohl er oft versuchte, woanders hinzuschauen, dürsteten seine Augen nur nach dem Anblick dieser bezaubernden, lotusgleichen Gesichter, die den Glanz der Erleuchtung verströmten. Janaka unterdrückte mit großer Not den äußeren Ausdruck seiner inneren Ekstase. Er saß da und sah in Demut und Verehrung gespannt hinüber. Nicht für einen Augenblick fühlte er, dass er ein König war und dass diese Jungen die Prinzen eines anderen königlichen Monarchen waren. Er hatte den unauslöschlichen Eindruck, dass sie vom Himmel herab auf die Erde gekommen waren. Die Beschreibung ihrer übermenschlichen Kraft und Geschicklichkeit ließ dieses Gefühl stärker werden. Er erkannte, dass sie seltene, mit Gott direkt verwandte Wesen waren, denn sie hatten, noch ehe sie 15 Jahre alt geworden waren, es fertiggebracht, den Yajna zu schützen, den der verehrte Vishwamitra nicht ungestört hatte vollziehen können. Welch ein Wunder, staunte er. Da sagte der Herrscher Janaka: Meister, wie glücklich sind die Eltern, die solch göttliche Söhne haben. Oh, wie glücklich bin ich, dass sie in mein Haus kamen, als der Gedanke sie dazu antrieb. Er wandte sich Rama und Lakshmana zu und sprach zu ihnen: Ihr Lieben, verzeiht mir, wenn die Unterkunft, die ich für euch vorgesehen habe, nicht ganz so ist, wie ihr es möchtet oder nicht ganz eurem Rang entspricht. Wenn ihr es wünscht, ich bin jederzeit bereit, für eine angemessenere Unterkunft zu sorgen. Wenn ihr wollt, werde ich euch eine Stadtbesichtigung ermöglichen, denn ihr seid Fremde in Mithila. Bittet ohne Hemmungen um alles, was ihr braucht. Ich werde mich glücklich fühlen, wenn ihr nur um etwas fragt. Auf diese Worte, die mit beispielhafter Güte und Demut vorgetragen waren, erwiderte Rama in einer Weise, die die Verehrung zeigte, die er Janaka entgegenbrachte. Er sagte: Maharaja, wir sind nur Knaben. Wir haben nicht das Gefühl, dass es uns bei den Vorbereitungen, die du getroffen hast, an irgendetwas mangelt. Wir sind vollkommen zufrieden. Es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, dass du dir die Mühe machst, noch etwas anderes oder noch mehr für uns zu bereiten. Wenn du aber eine so große Zuneigung zu uns hast, kannst du uns einen Wunsch erfüllen, den wir haben. Und ohne zu erwähnen, was es war, wandte er sich zum Lehrer Vishwamitra. Darauf sagte der Weise: Janaka, die Mission, in welcher diese Prinzen mit mir von Ayodhya kamen, war erfüllt, als das Opfer, zu dem ich mich entschlossen hatte, ohne die geringste Störung vollbracht war. Rama und Lakshmana baten um Erlaubnis, nach Hause zurückkehren zu dürfen. Inzwischen erhielt ich deine Einladung zum Opferfest, zu dem du dich entschieden hattest. So bat ich diese Jungen, mich auch nach Mithila zu begleiten. Da meinte Rama, dass sein Vater ihn nur beauftragt habe, das Opfer in meinem Ashram zu bewachen, und so zögerte er, noch weiter zu reisen und länger als erlaubt seinem Vater fernzubleiben. Aber ich habe ihnen von vielen göttlichen Waffen erzählt, die du hast. Dinge, die sie natürlich gerne sehen und ausprobieren würden. Ich beschrieb den Bogen, den du hier hast, den Shiva-Bogen, der es verdient, von ihnen gesehen zu werden. Ich erzählte ihnen die Geschichte dieses Bogens. Daraufhin stimmten sie zu, mich hierher zu begleiten, begierig, ihn zu sehen. Sie haben nicht das Bedürfnis, durch die Stadt zu gehen oder interessante Orte zu besuchen. Bogen, Pfeile, Waffen, die die Gerechten schützen und die Bösen bestrafen, die ziehen ihre ganze Aufmerksamkeit auf sich. Janaka wusste, dass er nicht mehr zu hören brauchte. Er sagte: »Wenn es so ist, werde ich dafür sorgen, dass der Bogen bald zur Opferhalle gebracht wird.« Und er gab Anweisung, dass der Lehrer Satananda nach einer günstigen Stunde befragt werde, in der der Bogen dorthin gebracht werden konnte. Rama bat Janaka: »Maharaja, wenn du uns erzählen würdest, wie der göttliche Bogen in deinen Besitz kam, würden wir uns sehr freuen.« Janaka berichtete die Einzelheiten mit offensichtlichem Vergnügen. »Ihr Lieben, 6 Generationen nach Nimi, dem großen Vorfahren meiner Dynastie, regierte ein König namens Devarata über dieses Königreich. Die Götter gaben Shivas Bogen zur Aufbewahrung in seinen Palast. Er ist seitdem bei uns geblieben. Er ist eine Waffe der Götter und deshalb, wie ich behaupte, kein gewöhnlicher Bogen. Er wiegt einige tausend Tonnen. Niemand hat ihn bisher in aufrechter Stellung gehalten. Denn wer kann so ein Gewicht stemmen? In der Vergangenheit habe ich viele Male versucht, jemanden zu finden, der den Bogen spannen und gebrauchen oder ihn hätte halten können, um ihn der Öffentlichkeit zu zeigen, und lud Leute ein, die das versuchen sollten. Aber ich halte immer noch nach jemandem Ausschau, der dazu fähig wäre. Könige und Prinzen, die den Versuch wagten, versagten und gaben beschämt auf. Sie konnten den Bogen weder spannen, noch ihn auch nur ein bisschen bewegen. Eines Tages, als ich den Rasen auf dem Stück Land umgrub, wo ich den Yagna vollziehen wollte, enthüllte sich meinem Blick ein Gefäß in der Furche. Als ich es hochhob und genauer besah, fand ich darin ein bezauberndes kleines Mädchen. Da das Kind aus der Furche, Sita, kam, nannten wir es Sita und zogen es wie unser eigenes Kind auf. Eines Tages, als Sita mit ihren Gefährtinnen spielte, rollte ihr Spielzeug unter die lange Truhe, in der der Bogen aufbewahrt wird. Je mehr versucht wurde, den Ball mit allerlei Kunstgriffen wiederzubekommen, umso weiter rollte er unter die Truhe. Unsere Sita lachte über die erfolglosen Versuche ihrer Gefährtinnen und der Palastwachen. Sie rückte die Truhe mit ihrer kleinen Hand zur Seite und holte zum Erstaunen aller ihr Spielzeug wieder. Ich hörte das von den Königinnen, die es damals von der verwunderten Gruppe um Sita erfahren hatten. An diesem Tag beschloss ich, Sita demjenigen zur Frau zu geben, der sich dadurch als wert erweisen würde, sie zu heiraten, indem er diesen Bogen spannt. Viele Prinzen haben seitdem versucht, den Bogen zu heben und zu spannen, um Sita zu gewinnen, aber sie alle mussten eine schmähliche Niederlage einstecken. Sie fühlten sich tief getroffen und sagten, ich hätte sie absichtlich gedemütigt, und in ihrer Wut und Verzweiflung schlossen sie sich zusammen und fielen mit vereinigten Streitkräften über die Stadt Mithila her. Die Belagerung dauerte ein volles Jahr. Als Folge davon war meine ganze Wehrkraft erschöpft, und ich machte mir Sorgen um das Schicksal der Stadt. Ich hatte keinen anderen Ausweg als strenge Enthaltsamkeit, um die Gnade der Götter zu gewinnen. Die Götter waren erfreut. Sie segneten mich mit zusätzlichen Verstärkungen von Infanterie, Kavallerie, Elefanten und Streitwagen. Das heißt, die Hilfe kam für mich aus den Reihen hinter den Streitkräften, die uns belagerten, und als sie von hinten angegriffen wurden, wurden sie in alle Winde zerstreut. Durch all diese Rachefeldzüge hindurch war ich in der Lage, den Bogen zu schützen. Ich bewachte ihn wie meinen Augapfel. Seine geheimnisvolle Macht ist nicht zu beschreiben. Rama, Ramachandra, ich werde dir die Erfüllung deines Wunsches nicht abschlagen. Sobald du nur zustimmst, wird der Bogen zum Opferfeld gebracht. Ich werde ferner verkünden, dass jeder, der es wagt, ihn zu heben und zu spannen, es versuchen kann. Als Janaka, der Herrscher, so sprach, sahen Rama und Lakshmana einander an. erwiderten aber nichts, denn sie warteten auf die Weisungen des Meisters, dem sie bis dahin gefolgt waren. Und schon antwortete Vishwamitra, der die Geschicklichkeit und Stärke der Brüder kannte. Er sagte, dass das, was Janaka vorgeschlagen habe, getan werden könne und dass er nicht zu befürchten habe, dass sich ihm irgendein Hindernis in den Weg stellen würde. Janaka kündigte an, dass er Sita dem zur Frau geben werde, der den Bogen hochheben und spannen würde, wer er auch immer sei, denn er habe gelobt, dass Sita nur mit einer Person solcher Prägung verheiratet werde. Vishwamitra billigte auch dieses Vorgehen. Janaka verließ den Weisen und kehrte zum Palast zurück. Er ging die Aufgabe an, den Bogen in die Opferhalle zu bringen. Eine Proklamation, dass der Bogen öffentlich ausgestellt werden sollte, wurde herausgegeben und an so viele Könige und Prinzen wie möglich überbracht. Es wurde versucht, den achträderigen Wagen mit der Truhe, die den Bogen enthielt, mit einer Anzahl kräftiger Schwergewichtler in den Opferbezirk zu ziehen. Doch konnten sie ihn nicht einen Schritt weit bewegen. So wurden noch mehr Männer von gigantischer Kraft herbeigerufen, Hand anzulegen, um die schweren Ketten zu ziehen, die am Wagen befestigt waren, und ihn zusätzlich von hinten anzuschieben. Als der Bogen schließlich in den heiligen Bezirk hineinmanövriert war, hießen ihn die Priester mit freudigen Hymnen willkommen. Der Morgen dämmerte. Die neuen traditionellen Musikinstrumente hoben an zu einem Lobgesang, der bis zum Himmelsgewölbe aufstieg. Muschelhörner erschallten laut, durch Gesang und Ritual wurden die Auspizien des Tages verkündet. König Janaka betrat den Opferbezirk, begleitet von einer Gruppe von Priestern und mit Dienern, die die Gegenstände für die zeremonielle Verehrung des Bogens trugen. Schon lange vor diesem Zeitpunkt war der Bezirk gefüllt mit Königen, Prinzen, Ministern, Höflingen, Weisen und vedischen Gelehrten. Als Janaka hereinkam, erhob sich die ganze Versammlung, um dem Herrscher des Reiches Ehre zu erweisen. Die vedischen Pandits sangen laut Hymnen. Sie riefen die Götter an, damit sie Gnade herabströmen ließen. Wie aus einem Mund drang ihre Anrufung zum Himmel. Andere trugen Passagen aus den Veden vor. Alle waren so von Erwartung erfüllt, dass sie ohne die geringste Bewegung der Augenlider gebannt zusahen. Janaka ging in Ehrfurcht um das Fahrzeug mit dem Bogen herum und brachte ihm Blumenopfer dar, während Gesänge ertönten, um ihn günstig zu stimmen. Er verbeugte sich vor dem göttlichen Bogen und dann wandte er sich zu der erlauchten Versammlung. Er sprach: Verehrung den Weisen! Ich heiße alle willkommen, die zu dieser Versammlung gekommen sind. Seit vielen Jahren haben meine Vorväter, wie auch viele andere Monarchen, wie ihr alle wisst, diesen göttlichen Bogen verehrt. Außerdem ist bereits wohl bekannt, dass niemand, sei er ein Gott oder Dämon, seien es Halbgötter, Schutzgeister, das Gefährt Gottes oder ein himmlisches Wesen oder ein Bösewicht, dass niemand bisher in der Lage war, den Bogen hochzuheben, ihn zu halten oder gar zu spannen. Alle, die es versuchten, sind beschämt wieder umgekehrt. Trotzdem habe ich heute beschlossen, den Bogen erneut in den heiligen Bezirk zu bringen. Wer immer auch von euch hier Versammelten diesen Bogen anhebt, oder wenn er ihn anhebt, spannt, oder wenn er ihn spannt, einen Pfeil auflegt, oder wer das Gewicht des Bogens in seinen Händen halten kann, der möge vortreten und die Gelegenheit wahrnehmen. Der Bogen befindet sich hier vor euch. Mit diesen Worten verbeugte sich Janaka mit gefalteten Händen vor der Versammlung und setzte sich auf den Löwenthron. Vishwamitra warf Rama lächelnd einen flüchtigen Blick zu. Rama näherte sich geschwind dem Fahrzeug und hob mit seinem linken Arm den eisernen Deckel hoch. Und mit seiner rechten holte er, als sei es nichts Besonderes, ohne Anstrengung den Bogen aus seiner Truhe. Er hielt den Bogen hoch, er blickte um sich und er fand auf jedem Gesicht Erstaunen. die Tausende, die Zeugen des Wunders waren, Bürger, Könige und Prinzen, Weise und Greise, zollten einen solchen Beifall, dass der Himmel den Jubel widerschallen ließ. Schon spannte Rama den prächtigen Bogen. Mit köstlicher Leichtigkeit legte er einen Pfeil auf und zog die Sehne bis zum Ohr zurück, um ihn abzuschießen. Der Bogen aber zerbrach. Alles in der Runde geriet durch den seltsamen, unerwarteten Knall in Verwirrung und Angst. Viele wurden ohnmächtig, einige schrien vor Schreck laut auf, andere flohen in Panik. Die Weisen beteten zu Gott, wozu das noch genauer beschreiben. Die gesamte Versammlung, ausgenommen Janaka, Vishwamitra und die Brüder Rama und Lakshmana, war in unbeschreibliche, nicht zu beruhigende Angst versetzt. Da erhob sich Janaka von seinem Sitz, warf sich vor Vishwamitra zu Boden und sagte: »Meister, es gibt niemanden auf Erden, der behaupten kann, mehr Kraft zu haben als Rama. Solche Kraft ist nicht von dieser Erde. Ich löse mein Wort ein. Ich gebe ihm, der diesen Bogen gehoben, gespannt und zerbrochen hat, Sita zur Frau.«
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten den dritten Teil unserer 10-teiligen Lesung aus dem Hörbuch Ramayana. In der nächsten Folge können Sie miterleben, wie Rama aufgrund einer Intrige für 14 Jahre in die Verbannung geschickt wird. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Onlineshop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Radio Sai Global Harmony sendet jeden ersten Sonntag und jeden dritten Sonntag im Monat jeweils um 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung über EFRI-Stream einen deutschen Beitrag. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.